Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Das Repräsentantenhaus der USA hat das Steuer- und Abgabengesetz von Donald Trump verabschiedet. Nina Barth.
The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted.
Sprechchöre und Jubel bei den Republikanern, als der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson das Wahlergebnis verkündet. 218 zu 214. Große Frustration und Sorge bei den Demokraten. Mit der Big Beautiful Bill werden wir dieses Land stärker, sicherer und wohlhabender machen als je zuvor. Und jeder Amerikaner wird davon profitieren, behauptet Johnson.
With one big beautiful bill, we are going to make this country stronger, safer and more prosperous than ever before. And every American is going to benefit from that.
Die Demokraten sagen, das Gegenteil ist der Fall. Noch nie in meiner Zeit im Kongress habe ich ein Gesetz erlebt, von dem so wenig Menschen profitieren, sagt der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries.
Never in my time here in Congress have I experienced legislation that benefits so few people.
Jeffries spricht fast 9 Stunden und stellt den Rekord auf für die längste Rede im Repräsentantenhaus. Aber Jeffries verzögert das Gesetz nur. Aufhalten können es die Demokraten nicht. US-Präsident Donald Trump sagt später auf einer Veranstaltung in Iowa, kein Demokrat habe für das Gesetz gestimmt, aber nur, weil sie Trump hassen. Aber ich hasse sie auch.
They wouldn't vote only because they hate Trump. But I hate them too, you know that?
Es gab aber auch unter den Republikanern langes Ringen. Trump übte am Ende in persönlichen Gesprächen im Weißen Haus offensichtlich genug Druck auf Kritiker aus. Republikaner, die sich stören an den geschätzt zusätzlichen rund 3,3 Billionen Dollar Staatsschulden in den kommenden 10 Jahren. Oder an den Einschnitten im sozialen Bereich, allen voran Medicaid, ein Gesundheitsprogramm für ältere und einkommensschwache Menschen. Die parteiunabhängigen Haushaltsexperten des Kongresses gehen davon aus, dass bis 2034 fast 12 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ihre medizinische Versorgung durch Medicaid verlieren könnten. Heute Nachmittag Ortszeit will Donald Trump das Gesetz unterschreiben. Im Garten des Weißen Hauses, über das zu der Zeit Kampfjets fliegen sollen, zur Feier des Unabhängigkeitstages. Für Trump das perfekte Setting für seinen zweifellos bisher größten innenpolitischen Erfolg. Eines der umfangreichsten und umstrittensten Gesetze der USA.
Nina Barth berichtete, US-Präsident Trump, der dürfte vor seinem Abstimmungserfolg auch Druck auf republikanische Abgeordnete ausgeübt haben. So in dieser Sendung Jackson Janes, amerikanischer Politologe und Senior Fellow beim German Marshall Fund.
Ich glaube, zum Teil hat er das ausgenutzt. Er sagte eben in gewissen Fällen, wenn Sie nicht mit mir stimmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Kandidat gegen Sie dann kandidiert in 2026 oder auch sogar in 2028. Also er hat seinen Druck ausgeübt und es ist gelungen. Ich glaube, das Problem ist, dass die Gewinner sind Leute, wohlhabende Leute, die Steuergewinn dabei haben. Und die Verlierer sind Leute, die weniger davon profitieren. Und das, glaube ich, war auch für den MAGA-Base wichtig.
Nach einem erneuten Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Putin hat sich US-Präsident Trump auch zu Waffenlieferungen für die Ukraine geäußert. Ralf Borchert.
Er habe in dem langen Telefonat keinerlei Fortschritte mit Putin erzielt, sagte Trump in einer kurzen Stellungnahme. Er sei über den anhaltenden Krieg Russlands mit der Ukraine nicht glücklich, so Trump weiter. Der US-Präsident äußerte sich vor Reportern auch erstmals zum am Dienstag bekannt gewordenen teilweisen Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine. Die USA hätten die Lieferungen nicht vollständig gestoppt, sagte Trump. Gleichzeitig beschuldigte er seinen Amtsvorgänger Biden, der Ukraine in den vergangenen Jahren zu viele Waffen geschickt und damit die eigene Verteidigungsfähigkeit der USA geschwächt zu haben.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU hatte unlängst das Ziel der Bundesregierung, bis 2045 klimaneutral zu werden, in Frage gestellt. Dazu heute Morgen im Deutschlandfunk Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD.
Im Koalitionsvertrag ist das Gegenteil festgelegt, nämlich, dass wir die Klimaneutralität Deutschlands erreichen 2045. Im Übrigen, entscheidend ist in Deutschland der Bundestag, der zuständige Minister, natürlich das Kabinett und das Grundgesetz. Und das gilt. Und das ist 45 und daran halten wir auch fest. Und es ist wichtig, vor allen Dingen konsequent dort zu sein, weil sich die Industrie ja einstellen muss auf Veränderungen solch großer Art, solche Investitionen. Und wer dort wackelt, der gefährdet letztendlich die Zuversicht auch und den Wechsel auch von Technologien. Und wir müssen das technologisch schaffen.
Nachdem sich der Koalitionsausschuss am Mittwoch nicht auf eine Entlastung der Privathaushalte bei der Stromsteuer einigen konnte, steht jetzt ein neues Datum im Raum. Hans-Joachim Viehweger.
Es war nicht genügend Geld zur Verfügung, um alle auf einen Schlag zu entlasten. Jetzt passiert es in zwei Schritten. Das hat der CSU-Vorsitzende Markus Söder gegenüber dem Bayerischen Rundfunk angekündigt. Für private Verbraucher soll die Stromsteuer demnach ab 1. Januar 2027 gesenkt werden. Aktuell ist die Steuersenkung nur für das produzierende Gewerbe sowie für die Land- und Forstwirtschaft vorgesehen. Im offiziellen Beschluss des Koalitionsausschusses steht allerdings kein Datum. Es heißt lediglich, dass weitere Entlastungen folgen sollen, sobald hierfür finanzielle Spielräume bestehen.
Als Reaktion auf das Vorgehen der Bundesregierung will Polen ab Montag ebenfalls Kontrollen an der gemeinsamen Grenze durchführen. Seine Erwartung formulierte heute Morgen René Wilke, parteiloser Innenminister von Brandenburg.
Die spannende Frage für uns alle ist jetzt, wie wird Polen diese Grenzkontrollen durchführen? Masseneinwanderung aus Deutschland nach Polen wird es eher nicht geben, die irgendwie abzumildern ist. Grenzkontrollen, einfach um uns mal zu zeigen, wie es ist, im Stau zu leben, denkbar, wissen wir nicht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Zurückweisungen wieder zurückgewiesen werden sollen. Das ist rechtlich eigentlich, sagen wir mal, höchst fragwürdig wäre das, aber heißt nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann. Und dann hätten wir dieses Ping-Pong-Spiel, was jetzt derzeit so befürchtet wird. Das halte ich für das potenziell schwierigste Szenario, weswegen ich auch vorgeschlagen habe, dass man gleich gemeinsame Kontrollen durchführt und nicht auf den Gegenseiten gegeneinander Kontrollen.
Nicht nur Kritik wegen mangelnder Pünktlichkeit, sondern auch hohe Trassenpreise machen der Deutschen Bahn derzeit zu schaffen. Martin Burkhardt, Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und stellvertretender Bahnaufsichtsratschef, forderte in dieser Sendung zusätzliche Mittel vom Bund.
Es fehlen 170 Millionen Euro. Wir fordern vom Deutschen Bundestag, weil die jetzt den Haushalt machen. Der Entwurf der Bundesregierung sieht diese 170 Millionen Euro nicht vor, dass das korrigiert wird, damit der Schienenfernverkehr für die Kunden nicht teurer wird und keine Arbeitsplätze wegfallen. Und für den Schienengüterverkehr, da machen wir uns nichts vor, wenn die Güter teurer werden, dann erfolgt eine Verlagerung zurück auf die Straße. Und das kann man verkehrs- und klimapolitisch ja auch nicht wollen.
Karl-Heinz Banse, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, will mehr Hubschrauber zur Bekämpfung der aktuellen Waldbrände. Julia Walter.
Im Gegensatz zu Löschflugzeugen können Hubschrauber laut Banse vielseitiger eingesetzt werden und Menschen retten oder Material, wie zum Beispiel mobile Feuerlöschpumpen, transportieren. Besonders die Zahl der Hubschrauber, die zur Brandbekämpfung genutzt werden können, müsse aufgestockt werden. Erste Schritte seien schon unternommen worden, sagte Banse. Im Zuge der massiven Hitzewelle der vergangenen Tage ist es in Deutschland zu mehreren Waldbränden gekommen. Besonders betroffen ist ein Gebiet zwischen Sachsen und Brandenburg sowie der Süden Thüringens. Dort sprechen die Forstbehörden vom größten Feuer seit mehr als 30 Jahren.